Puls.
Also es ist ja so erfolgreich wie noch nie Deutschrap. Der Spielplatz ist riesig, es sind sehr viele neue Geräte dazu gekommen, an denen man sich austurnen kann. Und irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass viele Leute auf diesem Spielplatz trotzdem irgendwie keinen Bock haben oder genervt sind von anderen Spielern. Ich verstehe nur noch nicht so ganz 100% warum.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule. Was
geht
ab?
Hey Spike. Wir kriegen ja öfter hier auf dem Podcast kleine Reactions von Rappern. Letzte Woche habe ich aber eine Reaction bekommen, du auch, von A zum J. Und,
Mir hat Tyrone geschrieben.
Dir hat Tyrone geschrieben. Ach krass, okay. Mir hat A zum J geschrieben, hoffe ich. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen aus seinen Nachrichten rausgehört, dass da noch was anderes kommt, was mich sehr hat atmen lassen. Vor allem, weil er erstmal so die Nachricht begonnen hat mit wie du fühlst Tyrone nicht und dann halt alles groß geschrieben. Und ich dachte, ich habe nur zurückgeschrieben, bitte schreib mich nicht an. Ich habe richtig das Gefühl gehabt, er schreibt mich jetzt an. Und wenn man einen Künstler so sehr feiert und dann meldet er sich. Und ich weiß ja, wie das ist, wenn man mal als Musikjournalist jemanden kritisiert, weil das ist ja auch ein bisschen unsere Arbeit, Leute zu kritisieren, wenn wir was nicht so nice finden. Aber ich hatte da in meiner Journalistenlaufbahn oft echt so Momente, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, boah, ich habe das so salopp dahin gesagt und den Künstler hat es echt getroffen und ich dachte in dem Moment so, ah fuck, jetzt hat A zum J das gehört, aber er hat sehr cool reagiert und hat auch gleich irgendwie so angedeutet, dass er das alles verstehen kann, was wir so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das auch so fühlt, aber manchmal kann man ja auch was hören und kann sagen, ja okay, ist cool, ist eure Meinung, ist ja cool. Aber er meinte, es kommt auch noch A zum J-Shit. Und das war ja eigentlich das, was wir letzte Woche so ein bisschen gesagt haben, was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich bin gespannt, was da kommt. Er meinte, er hört sich bis dahin einfach auf Repeat an, wie ich sage, A zum J ist ein fucking Genius. A zum J ist ein fucking Genius. A zum J ist ein fucking Genius.
Mhm. Also, das heißt jetzt tatsächlich, Tyrone ist Geschichte, ein herber Verlust für die Deutschrap-Szene. Er reiht sich damit ein in einige Leute, über die wir in diesem Podcast heute viel reden müssen, aber dazu kommen wir später. Es gibt noch ein Update, nämlich Shindy.
Ja.
Was ist da denn passiert?
Also, die Quelle ist wahrscheinlich, oh mein Gott, Puppy Pup cruised im Mercedes Drop Top, weil Puppy Pup wurde erwischt beim Zu-Schnell-Fahren. Das Zu-Schnell-Fahren, es geht um 22 km/h, sind aber gar nicht das Problem, weswegen die Stadt Stuttgart jetzt von ihm 175.000 Euro Strafe haben will. Man muss dazu sagen, das muss er jetzt nicht tatsächlich zahlen, sondern die gehen jetzt erstmal in Berufung. Es geht aber eben darum, dass er mit dem Daddy-Kennzeichen, also diesem DAD1-Kennzeichen, Daddy One-Kennzeichen durch Stuttgart gefahren ist für den Videodreh, der anscheinend so war, ist jetzt die Aussage von seinem Anwalt, auch angemeldet war. Die Stadt wusste da Bescheid. Und natürlich hat man beim Videodreh nicht ein normales Kennzeichen, sondern eben irgendwas Krasses. Aber er wurde mit diesem Kennzeichen geblitzt und es geht jetzt eben darum, dass er ja sein Auto nicht richtig, wie nennt man das denn, straßentauglich mit einer ordentlichen Kennung gefahren ist.
Ich verstehe halt noch nicht, dass Fahren ohne Nummernschild jetzt schon so, also dass man da vorbestraft ist, weil, soweit ich das verstehe, dass die Höhe wird ja anhand seines Monatseinkommens berechnet, aber warum ist man gleich vorbestraft?
Naja, jetzt erstmal abwarten, was da passiert. Also es ist jetzt erstmal einfach nur, hier, es steht jetzt im Raum, er hat sich einen Anwalt genommen, das ist jetzt ein Verfahren. Also jetzt mal abwarten, was da tatsächlich bei rauskommt. Vielleicht löst sich diese ganze Sache, also die Verteidigung plädiert ja so ein bisschen darauf, dass das Ganze eben angemeldet war, die Stadt wusste Bescheid und in dem Moment ist es eben nicht so ein, ich begehe eine Straftat und mach mein Nummernschild unkenntlich, weil ich das verdecken will, sondern es ist ja in dem Moment einfach, der hat einen Videodreh, der angemeldet ist, das wusste die Stadt, jetzt mal abwarten, was dabei rauskommt, aber ich finde es auf jeden Fall eine nice Schlagzeile und natürlich, vielleicht ist das so ein bisschen das Neue, wie viel ist dein Outfit wert, wie viel ist dein Tagessatz wert bei Verfahren, ist ja auf jeden Fall eine stattliche Summe, die da erstmal im Raum steht.
Ja, also Frederik Schwilden. Ich brauche einen Artikel über Shindy. Und ob das noch Lidl-Niveau ist, ich nenne es ja Lidl, ne? Oder ob es schon LD-Niveau ist oder Netto oder okay. Revi. Tell me. Kommen wir zu anderen Rappern, die, ich habe es eben schon kurz angekündigt, wie Tyrone ihre Karriere beenden wollen. Und wir haben hier auch schon mal darüber gesprochen im Rahmen von Raf Camora natürlich, aber ich sag mal so, die Anhäufung von Rücktrittsbekundungen ist halt so exorbitant in den letzten 7 Tagen gewesen, dass wir hier einfach nochmal intensiv darüber sprechen müssen, was da denn im einzelnen Fall vorliegen könnte und auch was unsere Einschätzungen für die Zukunft sind. Fangen wir an mit Dardan. Der wollte den Track Favela veröffentlichen, inklusive seinem Musikvideo. Und irgendwie ist da die Videopremiere schiefgelaufen. Da war der natürlich schon, ist ja auch verständlich, würde mich auch voll abfacken als Künstler. Da ist was schiefgelaufen und dann war er genervt. Und dann hat er sein Publikum aber geschickt zu Spotify und anderen Streamingdiensten wie Deezer und Apple und bla und meinte halt so, ey, dann hört euch den Song da an. Dann kam aber heraus, dass dort ein falscher Song hochgeladen wurde. Im Übrigen habe ich in keiner der Nachrichten gelesen, was überhaupt für ein falscher Song hoch, also was statt Favela dann da oben war. Es muss ja auch falsch beschriftet dann gewesen sein. Mhm. Und dann ist da dann offiziell gesehen so richtig durchgedreht. Und er war dann so sehr frustriert, dass er direkt auf Instagram sein Karriereende angekündigt hat. Er hat dann so gesagt, wow, okay, ich habe keinen Bock mehr hier, Soko Disco, mein Album, am 5. Juni kommt das. Das ist so, danach ist Feierabend, das ist mein letztes Album. Sein Management hat dann auch nochmal diese Entscheidung untermauert und bestätigt und auch nochmal extrem versichert, dass es sich hierbei nicht um eine Promo-Aktion handelt. Es wurde dann nochmal ein weiteres Statement rausgeballert. Da wurde dann auf einzelne Facetten dieses Themas eingegangen. Da stand dann zum Beispiel zum Thema Universal Urban, also dem Label von Dardan. Niemand ist fehlerfrei, weder wir noch ihr. Also das ist das Hypnotize-Management von Dardan. Weder wir noch ihr, das wissen wir alle. Wer sind wir, dass wir diesen Fehler an einem Tag wie heute nicht verzeihen können? Wir sind dir für alles dankbar, Neffi. Ich hoffe, du weißt das. Neffi, welcher Neffi? Neffi Temur. Eine sehr wichtige Persönlichkeit bei Universal Urban, die dort seit schon, ich glaube, über 20 Jahren wichtige Entscheidungen getroffen hat, Bushido-Signing und so weiter und so fort. Deswegen auch immer in Tracks, Gangster-Rap-Tracks von Bushido und Kohorten gerne erwähnt. Auf den scheint das also bezogen zu sein. Dann ging es weiter, dann ist man darauf eingegangen, dass offensichtlich einige Leute im Internet gesagt haben, ja, komisch, das kann doch gar nicht sein. Daraufhin schreibt das Management, wer die Frustration nach einer solchen Aktion nicht verstehen kann, hat keine Ahnung von echter, und dann fehlt da ein Wort, keine Ahnung, von echter Musik, ja. Kunst, keine Ahnung, und kann auch gerne wegbleiben und weiter kopierende Plastikrapper hören. Von denen distanziert man sich also offensichtlich. Und dann final steht ganz am Ende dieses Management-Statements, jetzt brauchen wir euch. Zeigt Dardi, wie sehr diese Szene und ihr ihn braucht. Auf welche Art und Weise auch immer, wir sind uns sicher, zusammen schaffen wir es, Dardan wieder zurückzuholen. Wenn du das jetzt so, diese ganze Story hörst, die einzelnen Facetten, da läuft was schief, da ist was kacke. Es scheint, so wie das nach dem Statement aussieht, ist es vom Label irgendwie, da muss es Fehler gegeben haben. Wie siehst du das von außen betrachtet?
Also er hat ja in der Nacht auch noch geschrieben sofort so, danke an Universal Urban, dass ihr meine Kunst mit Füßen tretet und so. Und danach wurde dann gesagt, nee, stopp mal, also it's going down for real, aber dann irgendwie doch nicht for real. Ich finde es jetzt bei dieser Geschichte jetzt, wir sprechen ja gleich noch über die anderen Künstler, aber bei Dardan kam es mir jetzt ein bisschen Mimosa, du hast das Überthema Mimosen so ein bisschen aufgebracht und ich finde, da passt dieser Begriff ganz gut, weil das, was sie dann selbst erklärt haben, dass jedem ja mal Fehler passieren und so, das hat sich für mich so in der ersten Reaktion nicht so angehört, als würde man das so sehen, dass jedem mal Fehler passieren und dass das halt zwar scheiße ist, aber ich glaube, dass da so ein bisschen was vermischt ist und was die schon richtig sagen, da dann hat einfach super lange, man streitet sich ja drüber, ist es jetzt, also es gibt Leute, die behaupten, dass die Klicks und die Zahlen alle nicht so wahr sind bei ihm, dass da Kai ein bisschen nachgeholfen hat. Ob das jetzt so ist oder nicht, auf jeden Fall ist er ein Künstler, der Erfolg hatte. Und wenn er jetzt was Neues bringt und vielleicht nicht den Erfolg hat und in so einem Moment dann noch was schief läuft, dann kann ich verstehen, dass man vielleicht abgenervt ist, abgefuckt ist, gar nicht so sehr wegen dem Fehler, sondern eher wegen dieser Gesamtsituation. Aber ich bin nicht so, also ich mag's, wenn Sachen schieflaufen, dass man sowas immer eher so ein bisschen hinter den Kulissen lässt. Da bin ich zu sehr showgetrieben und denk mir halt, das ist Entertainment und vielleicht ist es auch Entertainment, zu sagen, ich gehe, ich komme wieder, nee, aber jetzt wirklich, ah, nee, doch nicht. Aber mir war das jetzt in dem Fall vor allem, weil das ja so banal ist, was da passiert ist, einfach ein bisschen zu sehr übers Ziel hinausgeschossen.
Also banal, das Wort würde ich nicht benutzen. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass es natürlich für den Künstler überhaupt gar nicht banal ist. So, man arbeitet ja Wochen, Monate auf solche Dinge hin, man plant die und alles. Und wenn dann kurz vor Zielgerade halt wirklich alles scheiße läuft, aber dann...
Was heißt alles scheiße läuft? Das ist ja einfach Quatsch. Also,
aber das ist aber der größte Flop, den du dir leisten kannst. Zweimal
Nein,
an einem
nicht.
Tag.
Also wenn die Promophase losgeht, ich meine, der ist jetzt gerade am Anfang, das Album kommt ja noch. Das heißt, der hat sehr viel Arbeit da reingesteckt, das ist ein Riesenprojekt. Da arbeitet dann auch am Ende nicht nur er als Künstler mit, sondern auch die ganzen Menschen drumherum. Und dann passiert ein Fehler, der ist scheiße auf jeden Fall und der Fehler ist auch nicht banal. Aber in der Gesamthistorie, in der Vorbereitung für das Album ist es jetzt, sage ich mal, ein Missgeschick, das super ärgerlich ist, aber banal ist, weil da kommt ja noch total viel. Und dann so das Handtuch zu werfen und zu sagen, ach übrigens, ja, mein Album kommt dann und dann, aber ich höre danach auch auf, ist, finde ich, schon ein bisschen, also ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen dafür, dass es, dass da noch, also ich meine, das fängt jetzt an, die Arbeit so.
Also ich finde es auch übers Ziel hinausgeschossen, aber banal ja, ist okay. Für mich was anderes.
Ja.
Es ist natürlich ein Super-GAU für ihn. Gleichzeitig finde ich, trotzdem es ein Super-GAU ist, also erstmal finde ich den sehr schwierig nachzuvollziehen, dass wirklich zweimal innerhalb kürzester Zeit das schräg, schief und scheiße läuft. Also so viel kaputte WLANs kann es gar nicht geben, sorry. Und dass da irgendwie Sachen 30 Mal nochmal gegengeprüft werden und man guckt, okay, ist das jetzt auch wirklich das richtige Video? Ist es der richtige Song oder lade ich was Falsches hoch? Also das finde ich eher schwierig glaubhaft. Das kann natürlich passieren, aber ich irgendwie finde ich es schwierig. Und was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, ist, es läuft ja alles erfolgreich. Das ist ja auch die Aussage. Es ist ja alles top. Man hat 4 Jahre Musik gemacht und alles funktioniert und man ist ein sehr erfolgreicher Künstler, der nie irgendwelche seltsamen Promo-Moves oder sonst irgendwelche Beefs gemacht hat oder so, sondern es hat immer nur die Musik für sich gesprochen. Und wenn die dann jetzt nicht funktioniert, ja, das ist zwar ärgerlich, aber wieso muss man dann sofort seine Karriere beenden? Also was ist vorher alles passiert, dass jemand so an der Kante, an der Klippe steht, dass wenn dann zwar super scheiße passiert, aber dass man dann auch wirklich runterfällt, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist der Punkt, warum ich sage, wirkt auch für mich übers Ziel hinausgeschossen.
Also,
wenn uns nicht Informationen fehlen hinter den Kulissen und da einfach schon seit Monaten alles scheiße läuft, weil dann würde ich es wieder verstehen.
Ich wollte ganz kurz was zu diesen zwei Fehlern sagen. Ich habe letzte Woche mit, du kennst ja auch meinen Zahnarzt, lustigerweise. Also du kennst ihn nicht privat, aber du weißt, dass er ein Rapper-Zahnarzt ist, Ajmal. Und der hat jetzt zusammen gerade mit Separate einen Podcast rausgebracht. Der heißt Bisschen Hihi, Bisschen Haha. Und ich hatte letzte Woche mit den beiden ein Gespräch, weil die sich so ein bisschen Mentoring abholen wollten, so was Podcast-Business angeht und so. Und was ich Leuten immer sage, jetzt auch seit ich die Podcast-Produktionsfirma habe, ist halt, alles, was schiefgehen kann, geht schief. Macht euch irgendwie Gedanken über alles, was mit Upload-Strukturen und Shit zu tun hat. Und ich finde, in einem Deutschrap-Business, wo du den ganzen Tag mit Timetables, Uploads, Promophasen, alles startet währenddessen nebenbei, es werden die ganze Zeit Spuren und Tracks und alles hin und her geschickt, Videos. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass wenn zwei große Fehler hintereinander passieren. Also ich finde, bei 3 wird's komisch, aber bei 2 ist es doch manchmal so, wenn du so einen Lauf hast und dann ist eh schon jemand da, der, also ich habe auch solche Tage, wo ich irgendwie Podcasts falsch hochlade oder Texte falsch dazu schreibe oder so, weil man halt, wenn der Wurm drin ist, ist er drin. Und ich finde, also Das hört sich ja, vielleicht stimmt es dann wirklich so ein bisschen mehr der Punkt, vielleicht ist da was hinter den Kulissen, weil vorne rum fühlt sich das jetzt für mich gerade, weil die ja auch feststellen, dass es die letzten Jahre einfach reibungslos lief, nicht nach der großen Verschwörung an, sondern einfach nach einem schlechten Tag.
Genau, aber wenn ein Tag schlecht ist, ist die Reaktion schwer nachvollziehbar und deswegen bekommt man den Eindruck, dass man entweder nicht das Gesamtbild hat oder es ist halt doch nicht so real, wie man sagt. Also es fühlt sich halt nicht so nachvollziehbar an, weil seltsam irgendwie. Keine Ahnung. Es wird ja dann auch noch eben dazu aufgerufen, dass die Fans sich bemühen sollen, da dann zurückzuholen. Zusammen schafft man das irgendwie. Also das ist ja im Grunde schon, da wird ja auch die Exit-Strategie schon mitgeliefert direkt. Dafür hat man dann Universal ist natürlich wahrscheinlich nicht sehr erfreut, dass sie mal kurz einen Knock bekommen. Aber am Ende des Tages ist es auch Latte, weil das interessiert dann in einem halben Jahr auch keinen mehr. Das kann man sich sozusagen auch dann mal erlauben als Universal, aber ob das nun real ist oder ob das eine Promo-Idee ist oder so, aber ja, die Exit-Strategie ist ja schon mit angesagt. Also, alle Gas geben, alle helfen, dass das Album von Dardan gut chartet. Es heißt Soko Disco und erscheint am 5.6.
Yes, ja. Dann kommen wir doch einfach gleich zum nächsten Künstler, den du gerade schon mit angekündigt hast, und zwar Alias, der, was eigentlich genau, was passiert da genau bei Alias? Also ich würde jetzt erstmal einfach so meine Sicht auf die Dinge und euch ein bisschen mitnehmen, was da so passiert ist, und dann würde mich interessieren, Falk Schacht, wie du das Ganze siehst, weil ich glaube, dass es nicht so eindeutig ist wie jetzt bei Dardan, wo man vielleicht so ein bisschen sagen kann, okay, so oder so sieht's aus. Also Alias ist ja in seiner Promophase, das merkt man seit Wochen schon auf seinem stabilen Instagram, stabilen Twitter-Grind, der aber so ein bisschen gekippt ist letzte Woche. Also es hat eigentlich ja alles angefangen, also so dieses Kippen für mich mit der Fehde, die er mit Aria von hiphop.de hat. Also er hat ihn so ein bisschen öffentlich angeprangert. Es gab ein langes Statement, das Alias dazu rausgehauen hat. Es gab so eine Begegnung, wo Aria anscheinend nicht so super nett war, nicht so herzlich war. Dieses Statement ist leider schon weg, aber es ging so ein bisschen einfach darum, dass die beiden halt so ein Thing miteinander haben, was jetzt erstmal, surprise, surprise, für Deutschrap und Deutschrap-Journalisten und Rapper gar nicht so untypisch ist. Das gibt's ja super oft. Ich glaube, jeder Deutschrap-Journalist hat irgendwie so eine Liste an Namen, wo man sagt, da ist mal was schiefgelaufen oder es ist mal irgendwie so nicht gut gelaufen, und dann hat man das halt, dann hat man die Leute im Kopf und natürlich berichtet man über die und natürlich lässt man das jetzt nicht einfach weg, aber wenn es so Momente gab, dann kann ich verstehen, dass man vielleicht jetzt nicht als erstes über diesen Künstler berichtet. Auf jeden Fall wirft Alias eben hiphop.de vor, dass da nicht ordentlich über seine Musik oder gar nicht über seine Musik berichtet wird, und also er führt es so ein bisschen auf diese Auseinandersetzung oder diese Unstimmigkeit mit Aria zurück. Dann ging es aber los, dass Leute ihn auf Twitter angegriffen haben, dass sie dann meinten, ja okay, aber das gibt einen Grund, warum Aria nicht über deine Musik berichtet, weil es ist halt wack, was du machst, und das war schon seit Motrip scheiße. Und dann hat es plötzlich so einen Lauf genommen, der, glaube ich, gar nicht so in Alias Sinne war, weil ich hatte das Gefühl, dass er da was offenlegt, was ja offensichtlich irgendwie so ihm auf der Seele liegt. Und ich fand auch, obwohl er dieses Statement so ein bisschen anklagend rausgehauen hat, war für mich da immer so ein versöhnliches Moment drin, dass man sich so dachte, ja, der sagt es jetzt hier gerade, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da bald ein Interview kommt, man spricht sich aus und dann ist alles cool. Es ging aber weiter, Toxic hatte einen Podcast zusammen mit, hat ja dieses YouTube-Format, wo Manuelsen letzte Woche zu Gast war, und dann wurde irgendwie so Fanfragen, ja, wollen wir über Alias sprechen, und Toxic meinte, nee, hier, das ist meine Show, ich will hier nicht über, es ist canceled, er ist canceled, ich möchte nicht über ihn sprechen und so. Also irgendwie ist da, es wurde irgendwie so ein Ding, das so ungut gekippt ist, und dann hat auch bei Ali was angefangen, glaube ich, so im Grind, dass er, was ich gar nicht von ihm kannte, aus dieser satirischen Promo-Sache rausgegangen ist und so ein bisschen sich verteidigt hat und sich angegriffen gefühlt hat. Das war mein Empfinden, weil er plötzlich, also er hat dann so jokige Sachen gemacht, wie zum Beispiel, dass er in einem Auto sitzt, so einen ausfahrbaren Heck-Spoiler hat, und meinte eben, wenn du, das ist so die Grundlage für ein Gespräch mit mir, dass du auch einen ausfahrbaren Heck-Spoiler hast und so. Ist natürlich alles so Ironie-Joke-Level von Alias, aber die Leute haben irgendwie nicht mehr so geil drauf reagiert, und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Auf jeden Fall mündete das Ganze dann mit Veröffentlichung seines Albums Dali, wahrscheinlich von Salvatore Dalí, verkündete er auf Instagram eben, dass es, also dieses Album jetzt veröffentlicht ist und gleichzeitig auch sein letztes Werk sein wird. Und das war dann, also es reiht sich ein in Ich höre auf. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das für mich, also diese Verkündung war viel ernster als jetzt so ein es aus dem Moment heraus entstanden Ding. Und ich glaube, da spielt jetzt wirklich was anderes mit rein. Ich weiß nicht, ob es nur so der, ich glaube nicht, dass es der Hate aus den letzten Tagen ist, sondern so ein bisschen dieses, er hat nochmal versucht, wie das funktioniert und wollte das machen und es hat nicht so funktioniert, wie er sich das erhofft hat. Also mehr Enttäuschung lese ich da persönlich drin, auch so in dem, in seinen Reactions und so auf, wenn die Leute irgendwie Scheiß schreiben. Nimmt er das persönlicher, als ich erwartet hätte, dass ein Alias das nehmen wird? Wie ist dein Eindruck bei dieser ganzen Sache?
Also ich muss zugeben, dass ich das nicht so intensiv verfolgt habe wie du. Und ich sag mal so, dass Alias die letzten Jahre ja konsequent mit vielen Leuten aneinander geraten ist, weil er sie halt wack findet, weil er sie nicht leiden kann und dass er sie dann halt auch frontet. Und das ist jetzt eigentlich für mich nichts Neues. Das ist ja auch ein Eindruck von dir, weil du meintest ja, dass du das Gefühl hast, dass das so irgendwie an der Stelle kippt, dass es eigentlich nicht mehr so jokig ist, sondern dass es halt irgendwie ernst gemeint ist. Das kann natürlich sein, I don't know. Und es kann eben auch sein, dass er es immer noch genauso jokig, also die Frage wäre, was heißt denn jokig? Wenn er jemanden mit einem Joke anfrontet und sagt, du müsst denselben Spoiler haben wie ich, sonst können wir gar nicht erst reden, dann ist die Frage, warum findest du es nicht lustig? Und ist es überhaupt lustig gemeint?
Das mit dem Spoiler finde ich lustig. Ich habe es eher so in den Reactions dann, als die Leute meinten, der ist eh cancelled und so. Und halt, als die Leute so seine Kunst angegriffen haben, da hatte ich das Gefühl, da ist er nämlich aus dieser Joke-Ebene rausgegangen und ist in eine persönliche, konfrontative Ebene gegangen. Und das hat er eigentlich für mich schon...
Aber wo ist da der Unterschied? Also ich frage deshalb, weil es ist ja kein Spaß, wenn er jemanden spaßig frontet, dann ist es ja trotzdem am Ende nicht wirklich Spaß, sondern es ist ein Verarschen. Also Verarschen ist ja, ich habe Spaß daran, dich zu verarschen.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, dass er das eigentlich sonst immer, also er hat so eine Attitüde, wie er mit Leuten sonst in der Richtung umgegangen ist. Und das war für mich eigentlich eher immer so eine Attitüde von wegen, ja, ihr ahnt es halt nicht, ihr habt halt keinen Geschmack und so. Also immer in so einer Ebene, wo du dir dachtest, es ist so eine Schutzreaktion, die aber total gut funktioniert hat, weil er eben so einen krassen Humor hat. Und diese Humorebene hat mir... Ich will es nicht sagen gefehlt, weil ich weiß gar nicht, wie man da richtig reagiert, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, hier geht's um was Ernstes und er fühlt sich persönlich angegriffen und also erstmal muss man ja sagen, nach jedem Album hat er das geschafft, wie der Phönix aus der Asche irgendwann wieder aufzusteigen, aber dann genauso sehr wieder zu verbrennen eigentlich. Also das war ja immer wieder nach einem Album Stille und gar nichts und er war wie vom Erdboden verschluckt und dann kam er wieder. Also vielleicht ist es auch nur der natürliche Lauf der Dinge, dass seine Kunst jetzt so nach der Promophase, nach dem Album der Veröffentlichung vorbei ist und er sich wieder zurückzieht. Also dann hat er das Game einfach eiskalt richtig gut verstanden. Aber wenn die Leute ihm privat schreiben und sagen, was, das ist wirklich das letzte Album, das kann ich nicht glauben oder bitte nicht und er schreibt doch. Kann natürlich auch sein, dass es alles Joke ist, das weiß man eben nie, aber also vielleicht ist es so, weil ich ihn als Künstler so sehr mag, dass ich da plötzlich so eine Ernsthaftigkeit drin gelesen habe, die ich vorher sonst nicht so von ihm kannte und das Gefühl hatte, dass er vielleicht nicht den Erfolg hat, den er sich erwünscht hat.
Also wir haben ja über ihn vor ein paar Wochen schon gesprochen, wo er ein Statement veröffentlicht hat, in dem er erklärt hat, dass er auf diesen ganzen Modeschichi und so nicht so viel Wert legt. Er macht das zwar, er kann das und hat auch irgendwie Spaß daran, so habe ich das verstanden. Aber eigentlich so sein innerer Ali, dem reicht T-Shirt und eine Jogginghose, so habe ich das irgendwie in Erinnerung. Und das habe ich als sehr ernsthaften Text empfunden. Und ja, das war auch ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist so eine ganz ehrliche Seite, die gefühlt Ali bisher mir so nicht dargelegt hat, sondern es war immer auch eine Ebene, also öffentlich gesehen jetzt, ja, nicht privat oder sonst irgendwas, sondern auf einer öffentlichen Ebene, weil die Figur Alias, die war eigentlich immer eher, wie soll ich sagen, es hatte immer so ein bisschen den Battle-Aspekt, es hatte immer was Spöttisches, es hatte immer dieses Knöpfchen drücken und gucken, was bei der anderen Seite passiert. Und das war mal so ein Moment, wo ich gedacht habe, ups, okay, was ist jetzt los, was geht hier ab? Und da hatte ich das viel mehr, diese Gedankengänge, als jetzt bei diesem Konflikt. Soweit ich das von außen betrachten kann, gibt es offensichtlich eben eine schlechte Stimmung zwischen denen. Um nicht zu sagen, dass Ali einfach kein Bock auf Arya hat und das wack findet und deswegen halt frontet. Aber jetzt so wirklich, ja, keine Ahnung. Vielleicht in Kombination mit dem Statement über die Fashion-Sache und so. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht so richtig.
Also es reiht sich auf jeden Fall in ein weiteres. Ich meine, du sagst ja eh immer hier im Podcast, man glaubt, Ankündigungen von gehen kann man erst glauben, wenn die Leute wirklich gegangen sind und wirklich nicht mehr wiederkommen. Aber Alias ist auf jeden Fall für mich ein Künstler, wo ich mir wünschen würde, dass er, auch wenn es wahrscheinlich Todesabfuck ist, Promo-Zeit und vielleicht ihm Spaß macht, aber man merkt auch an manchen Stellen, dass das auch anstrengend ist, auch für ihn. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass er irgendwann wieder die Kraft zusammenrauft und weitermacht, weil ich glaube, dass Alias einfach ein outstanding Künstler ist mit Gedanken, die anders sind als die meisten Deutschrapper, die vielleicht haben. Und ich sehe auch ein bisschen diesen Kritikpunkt, dass er oft das besser bei anderen Künstlern hinkriegt, wenn er für die schreibt, als bei sich selbst, für seine eigene Musik. Aber ich finde die Musik trotzdem todesfeierbar und würde mir total wünschen, dass es kein tatsächliches Karriereende ist.
Der nächste Rapper, der zumindest damit gespielt hat oder ja, ich empfinde das relativ oft als eine Form von Spiel, so auch Knöpfchen drücken, gucken, was passiert. Er hat nämlich auf Insta geschrieben, braucht das alles nicht, also er wird vielleicht Insta bald löschen, er braucht das alles nicht. Und dieses dann gab es natürlich sofort in der Fanbase auch die Spekulation, ja gut, der hat keinen anderen Social Media Account außer Insta, wenn er den löscht, dann war es das theoretisch, er hat keine Kommunikationskanäle mehr. Kann das auch sein, dass er seine Karriere beendet und bla 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 bla. Also am Ende des Tages ist es halt so, dass ich das für mich so als Anzeichen sehe, dass es eine gesteigerte Unzufriedenheit gibt. Die Frage, es werden immer individuelle Gründe natürlich sein, aber ich sehe sowas bei Nemo, die anderen Namen haben wir heute auch schon alle genannt. Es gab so Beschwerden über das Musikbusiness und über Leute im Musikbusiness und wie das hier läuft. Und irgendwie fühlt es sich so an, als würde es eine gesteigerte Unzufriedenheit geben, wo theoretisch jetzt einfach, also es ist ja so erfolgreich wie noch nie Deutschrap. Der Spielplatz ist riesig, es sind sehr viele neue Geräte dazu gekommen, an denen man sich austurnen kann und ein neuer Sandkasten und alles und so. Und irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass viele Leute auf diesem Spielplatz trotzdem irgendwie keinen Bock haben oder genervt sind von anderen Spielern. Ich verstehe nur noch nicht so ganz 100% warum, weil ich habe den Eindruck, früher, als es viel weniger Spielmöglichkeiten gab, da, also man hatte vielleicht so eine Grundunzufriedenheit, aber insgesamt schien es so, als wäre man fokussierter und insgesamt zufriedener und hätte mehr daran gearbeitet, irgendwie daran voranzukommen. Mhm. Und jetzt, also diese geballte Unzufriedenheit, woher kommt die eigentlich? Also sind das alles individuelle Gründe oder gibt es dafür einen allgemeineren Punkt? Das frage ich mich die ganze Zeit.
Aber ist es nicht auch, also wenn man so älteren Künstlern zuhört, die schon lange in dem Business sind, dann haben die immer so eine Abgeklärtheit, was junge Künstler angeht. Also immer so ein bisschen dieses, komm du erstmal dahin, wo ich bin. Und wir sprechen hier, außer jetzt vielleicht bei Alias, wobei Alias jetzt auch noch nicht so viel Solo gemacht hat, eher von jüngeren Künstlern. Und da denke ich mir, vielleicht kommen die jetzt genau an den Punkt, dass man halt, wenn man, das ist ein Unterschied, ob du 10 oder 20 oder 30 Jahre in dem Business bist. Und ich glaube, dass es da immer wieder Zeiten gibt, gerade wenn man erfolgreich war, sind alles Künstler, die erfolgreich sind. Wenn der Erfolg mal nicht so da ist oder wenn mal eine Veränderung, große Veränderung drumherum ist, dass du schwerer damit klarkommst oder anders wieder damit klarkommen musst. Und ich kann es mir bei allen gut vorstellen, aber es gibt ja einen Grund, warum von den Rappern von vor 15, 20 Jahren nur noch ein Zehntel da ist heute so. Und viele halt nicht mehr.
Naja, es betrifft ja alle. Also es betrifft ja alt und jung. Und ich meine das mehr auf der Ebene, dass, also als es noch um nichts ging, da schien es weniger schlimm zu sein als jetzt, wo halt irgendwie Leute, da kommen wir später ja noch dazu, irgendwelche Einfamilienhäuser oder auch Zweifamilienvillen am Armgelenk tragen. So. Also es geht jetzt um viel mehr. Du hast viel mehr zu verlieren und vielleicht könnte das ein Grund sein, warum sowohl ein Junger wie Nemo oder Dardan mit solchen Dingen spielen, wie auch jemand wie Raff oder Alias, die ja schon ein bisschen länger dabei sind. Wenn es denn, man weiß es ja auch nicht immer 100% bei jedem, ist es eine Promokampagne, ist es ein Scherz, ist es, das weiß man am Ende nicht. Ich kann nur so viel sagen, ich hoffe, wenn, also alle, die damit gespielt haben aus einem, ey, ich muss in der Öffentlichkeit irgendwie was sagen, worüber viel geredet wird, ich hoffe, dass sich das so ein bisschen zerläuft als Idee, in der Öffentlichkeit das zu sagen, weil jetzt einfach so viele, wir kommen jetzt nämlich schon zum nächsten Rapper, der seine Karriere beendet, also im Grunde, man kommt fast den Eindruck, wir können den Podcast dicht machen, es gibt bald keine Rapper mehr, Bowser ist ja auch jemand, der sein letztes Album angekündigt hat und er wurde dann so ein bisschen befragt, warum, wieso, weshalb, was machst du überhaupt darauf, und er hat dann so erklärt, er beabsichtigt erstmal ein straightes Rap-Album zu machen. Also im Grunde theoretisch so das Gegenteil von dem, was er bisher gemacht hat. Und er sagt dazu, der Stil, der jahrelang in Deutschrap funktioniert habe, der sei totgetrampelt. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil wir haben hier auch schon öfter darüber gesprochen, dass so, ja, so ein Kreativloch empfunden wird von vielen. Leute sind gelangweilt, fragen sich, was kommt denn jetzt, was ist der Nu-Shit? Wir haben ja über Drip geredet, ob das eine Richtung sein könnte. Wir haben hier im Podcast gesprochen über Elias, Shindy und so weiter, ob dieses Nuller-Revival. By the way, Luke Mockridge.
Um Gottes Willen.
Was ist denn mit dir los, Jule? Was hast du denn gegen Luke?
Oh Gott, wenn du mir jetzt sagst, dass der anfängt zu rappen, dann heule ich wirklich. Dann höre ich deinen Podcast auf.
Nein, also das weiß ich nicht. Ich glaube außerdem, dass der schon längst gerappt hat. Ich such dir was raus und schick dir. Aber nee, Luke Mockridge, der ist ja bei Sat.1 so berühmt geworden mit was? Mit der?
Luke Mockridge Show?
Ja, und der, da ging es immer um die,
keine Ahnung,
90er.
Ja?
Luke Mockridge und die 90er irgendwas, genau. Das war so sein Ding. Dann hat er 1000 Geschichten aus seiner Jugend aus den 90ern erzählt. Die 90er sind jetzt anscheinend auserzählt und er kommt jetzt zurück mit Luke Mockridge und die Nullerjahre.
Oh Gott.
So, it's the next shit, it's the new shit. Und das war ja der andere Trend, den wir vielleicht interessant gefunden hätten. Shindy, Elias, die Richtung oder eben Drip, schließt sich der Kreis. Und jetzt kommt Bowser halt und er sagt, ich habe wieder mehr Bock zu rappen, also klassisch zu rappen. Bei Fieber habe ich sehr viel herumprobiert, sehr viel experimentiert und jetzt bei der neuen Platte habe ich irgendwie den Impuls gehabt, wieder mehr zurück zu den Wurzeln zu gehen. Wieder mehr Rap, mehr Beats, die nicht in irgendeinen 80s-Vibe verfallen, sondern knallen. So, da will er jetzt hin. Das ist sein finales Testament, sein Statement. Und ich hoffe, dass, wenn dann alle weg sind, dass dann die anderen Leute sagen, ja gut, ich gehe auch weg, aber ich sag's keinem. Das wäre mir irgendwie, ich weiß auch nicht. Geht doch einfach. Einfach, verstehst du, einfach so schweigend weg sein.
Ja, aber ich bei Bowser finde ich es tatsächlich was anderes, weil bei dem hat man eh schon gemerkt, mit Label aufbauen und andere Künstler fördern, dass der auf kurz oder lang, ähnlich wie bei Raff, finde ich, das sind einfach Künstler, die haben diese Schwere des Erfolgs sicherlich auch nochmal auf einer anderen Ebene mitbekommen und sich da dann irgendwann zu überlegen, so wie Michael Jordan irgendwie zu sagen, ja, yo, ich gehe jetzt an einem Moment, in dem es vielleicht ganz okay ist zu gehen.
Ja, aber was hat er gemacht? Er ist Baseball spielen gegangen.
Ja, und dann ist er wieder
zurückzukommen.
Ja, aber dann hat er wirklich aufgehört, 98.
Ja, okay.
Nee, aber.
Natürlich, aber.
Nee, er hätte schon noch weiterspielen können. Aber er ist
ja,
halt
natürlich.
In einem Moment gegangen und das finde ich bei Raff auch. Wenn du
ja, aber
so
er hatte
groß
Bock,
bist,
auch Leichtathletik zu machen, am Reck und so und Barren und so. Also Aufschwung und dann aber gemerkt, nee, irgendwie doch lieber besser zu Hause sitzen, weißt du?
Aber das finde ich was anderes, weil ich finde nämlich bei einem Raff oder bei einem Bowser ist es schon so, und das finde ich, da ist die Parallele zu einem Michael Jordan, die haben diese Schwere des Erfolgs und sagen dann, okay, ich muss nicht mehr der eine vor sein, der vor so vielen Menschen spielt. Das hatte ich alles, das ist cool. Bevor ich jetzt wieder anfange, kleinere Hallen zu spielen, steige ich im Zenit, so wie es Raff ja auch genannt hat, aus. Gehe, sage ich jetzt mal, zweite, dritte Reihe. Natürlich wird von Bowser noch ein Akustikalbum kommen. Alter, dafür, da verwerte ich wirklich alles drauf, dass Bowser sich nicht aufhört, ans Klavier zu setzen. Aber dieses Solo-Album-Ding, das verstehe ich, dass das ein unglaublicher Hustle ist und dass du die Welle auch nur bis zu einem gewissen Punkt reiten kannst. Und dann zu sagen, ich setze auf Künstler, heißt ja für mich nicht, dass Bowser aus der Öffentlichkeit zurücktritt und Bauer wird, sondern das heißt für mich einfach, dass er so als Artist in der ersten Reihe einen Schritt zurücktritt. Und das finde ich sympathisch und kann ich auch total verstehen, wenn man den Erfolg hatte.
Ey, das ist ja auch alles legitim. Jeder muss ja glücklich werden und soll tun, was er tun möchte. Und weil du gerade gesagt hast, das kann man nicht endlos oder sonst irgendwie was. Jeder wird ja am Ende seine individuellen Gründe haben. Ich glaube, Raff hat seine, Ali hat seine und Bowser hat seine. Und die werden sich in Teilen auch unterscheiden. Es gibt aber auch zum Beispiel Rapper, die das ganz anders angehen und ganz anders sehen. Und Kool Savas ist vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt worden, wie lange hast du noch vor, Mucke zu machen? Und seine Antwort war, bis ich sterbe, denke ich, aber mindestens noch bis 65.
Oh, schön.
So, das heißt, er hat also, wir haben mindestens noch 20 Jahre Savas am Start.
Ach, geil.
Mit Ansage. Und ich sag mal so, ich verstehe ja total, dass man als Künstler, und das hat man nicht nur als Künstler, das hat man im Übrigen auch als Journalist, aber egal, dass du deinen Hustle hast und dass du irgendwie gucken musst, wie es funktioniert, weil einfach sehr viele Leute links und rechts zerren von dem Menschen, der anderer Meinung ist als du, von dem Rapper, der gepusht werden will, von dem Rapper, der will, dass du den anderen Rapper nicht pusht, von dem Vermieter, der die Rechnung bezahlt haben will, und du zerrst auch an Leuten, die die Rechnung bezahlen sollen. Also, worauf ich hinaus will, ist, es ist alles stressig und nervig und hinterlässt so seine Spuren, aber man darf nicht unterschätzen, dass das sogenannte Spätwerk, ja, das findet vielleicht nicht mehr so krass in der Öffentlichkeit statt, außer wenn du jetzt Rolling Stones bist oder so. Aber dieses Spätwerk eines Künstlers, ich glaube, man hört halt nicht auf, Künstler zu sein. Mhm. Man hört vielleicht auf, in der Öffentlichkeit zu stehen oder so. Aber diese Menschen sind künstlerische Menschen und werden das ihr ganzes Leben lang sein.
Ja, true.
Und in irgendeiner Art und Weise werden sie damit umgehen. Und da bin ich mir halt sicher, das gucke ich mir an. Und da habe ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf Bowsers Album. Ich bin gespannt, wie diese krasse Stimme auf diesem Boom-Bap-Beats klingt. Ich bin auch gespannt auf das Savas Boom-Bap-Album. Also da wird ja einiges gehen,
ja.
Inklusive der Rapper, die gehen. Ja, der hat ein bisschen gedauert, bis ich die Kurve gekriegt habe, aber passt schon.
Lass uns mal zu Sio und Chata kommen, die eine Wette am Start haben. Leute, streicht euch den 7. August im Kalender an, weil da startet die Wette oder endet die Wette, wie man es auch immer, vielleicht wollt ihr ja teilnehmen und mitklicken und abstimmen. Also die Abmachung ist, am 31. Juli müssen die beiden ein Track inklusive Video fertig produziert haben. Und das Ganze wird dann am 7. August jeweils veröffentlicht. Und dann habt ihr, wir alle, auch Chata und Sio, eine Woche Zeit, das Ganze zu klicken. Und dann wird eine Woche später, am 14. August, abgerechnet, wer höher gechartet ist. Falk Schacht, was ist der Wetteinsatz?
Der Wetteinsatz ist, wenn Chata höher chartet, dann muss SSEO eine EP aufnehmen mit 4 Songs. Und jeder dieser Songs muss im Autotune Modus gerappt sein. Das heißt, wir bekommen SSEO auf Autotune. Ich bin noch nicht überzeugt, ob ich das hören möchte. Chartet allerdings SSEO höher als Chata, dann muss Chata einen Song mit SSEOs Freund Sascha machen, der nach den Aussagen von Sio sehr unmusikalisch ist. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, was ich mehr mir wünsche. Wie geht's dir da?
Also Sio auf Autotune finde ich interessant, weil das ist ja so ein bisschen, also ich glaube, Sio nähert sich da mit einem verlorenen Wetteinsatz einer Sache an, wo ich ihn total sehen könnte. Es geht mir so ein bisschen so wie mit Kolle und Farid, die so auf Funny irgendwie so neue Musik verarschen wollten. Und dann hat sie Farid wirklich gemacht und dann hat sie auch Kollega wirklich gemacht. Also vielleicht ist es so die Annäherung an ein Genre, das Sio gerade noch sehr verschlossen ist, aber wo er dann merkt, okay, wenn ich mir doch ein bisschen Mühe gebe, ist eigentlich ganz nice.
Wer weiß. Ich würde mal behaupten, dass sehr viele Dinge, die in Khatars Umfeld passieren, auf jeden Fall geplant, durchdacht und einfach sehr smarte Moves sind. Deswegen ist das Label inzwischen auch mit eins der erfolgreichsten in Deutschland, weil einfach alles von vorne bis hinten, ich habe den Eindruck, da gibt es keine Zufälle.
Ja.
So, das ist geplant und das kann schon sein, ja. Es kann sein, dass es eine Vorbereitung auf scherzhafter Art ist, um das nächste Album, also dann so ein Hustensaft, Drip, Codein, Cloud-Rap-Album von SSEO. Und ich schwöre dir, das ist das Erschreckende daran. Ich glaube, es wäre geil.
Ja, ich glaube es auch. Sio ist ja auch jemand, der immer so über Humor klickt. Und ich glaube, das wäre so ein nächster Step, ohne dass ihm seine Fans das übel nehmen, weil wenn er es erst so funny macht und dann aber gut macht und die Leute dann sagen, oh Mensch, klingt ja eigentlich doch ganz geil, dann ist es was anderes, als wenn Sio jetzt plötzlich einfach so mit einem Autotune-Album gekommen wäre und die Leute gesagt hätten, ja, ist schon cool, aber wir wollen halt den alten Sio. Und ich glaube, dass das eine gute Hebelwirkung haben könnte, die Menschen einfach komplett selbst mit ihrem eigenen Humor auszuhebeln.
Jemand, der offensichtlich auch über einiges an Humor verfügt, ist Farid Bang. Er hat teilgenommen an einem dieser Wie viel ist dein Outfit wert Formate. Ich glaube, ich habe mich da schon mehrfach hierzu geäußert und wir haben ja auch dann jetzt über die Wecker am Handgelenke, ob die echt oder unecht sind, haben wir ja auch schon geredet. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal alles ausführen. Ich fand es auf jeden Fall erfrischend, weil er hat es auf seine ganz eigene Art umgesetzt. Er hat es nicht so gemacht wie vielleicht einige andere Rapper, die wirklich in den allerteuersten Klamotten dahin gelatscht wären und dann irgendwie aufgezählt hätten, ja okay, meine Socken kosten, keine Ahnung. Nein, er ist erstmal zu Aldi Markt gegangen. Und dort, und das vielleicht, das weiß man nicht, aber das letzte Mal, das ist vielleicht jetzt schon ein paar Jahre her, aber das letzte Mal, als ich etwas über die Absatzzahlen gehört habe, da war Aldi Markt, glaube ich, einer der dritt- oder der fünftgrößte Textilhändler Deutschlands. Mhm. Hättest du das so gedacht, wenn du über Aldi nachdenkst?
Voll, voll. Deswegen dachte ich gerade, als du meintest, vielleicht nicht, weiß man okay. Das nicht. Ich hätte jetzt gesagt, jeder weiß das. Ich habe auch ein paar Sachen von Aldi.
Okay. Ja, gönn dir.
Der Drip ist real.
Alles super. Wie gesagt, dritt- bis fünftgrößter oder andersrum Absatzmarkt für Kleidung. Und dort war eben Farid Bang am Start und hat sich schön eingedeckt. Er hat dann in diesem Aldi-Outfit ist er dann aufgelaufen und hat dann mit Bong nachgewiesen, so okay, pass auf, wir haben hier die Socken, die kosten irgendwas 2,99 haben wir gekauft. Und der Gesamtwert seines Outfits war 25 Euro. Also das musste er bezahlen. Der Wert, das ist ja nochmal was anderes. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der Host dieses Formats, ob der eigentlich das vorher wusste oder ob der sich in der Sekunde ein bisschen hops genommen gefühlt hat oder auch nicht. So richtig kann ich das nicht auslesen da. Aber natürlich kann sich Farid Bang am Ende das ja nicht nehmen lassen. Also ich finde es auf jeden Fall, ich finde es ein Statement, ich finde es auch nice, eben in all die Klamotten da aufzulaufen. Aber er kann sich natürlich nicht geschlagen geben und hat deshalb natürlich nochmal richtig aufgetrumpft mit eigentlich nur zwei Utensilien. Einmal einem Cartier-Armband, das wohl so 45.000 Euro kostet und einer Richard Mille irgendwas Uhr, die wohl irgendwas um 200 kostet. Er hat gesagt, ich bin aber fair. Wir machen einfach nur 170, das ist so der Preis dafür. Und damit ist er dann auf einen Gesamtwert von irgendwas von 215.000 gekommen und ist damit Rekordhalter in diesem sehr sinnvollen und coolen Format. Naja, für 25,10 Euro oder irgendwie sowas Klamotten und der Rest zwei zwei Dinge an linken und rechten Handgelenk. Mhm. Wenn du das jetzt so hörst, was denkst du?
Ich habe die ganze Zeit im Kopf, während, also ich bin ein bisschen süchtig nach Reaction und also ich bin nicht nur süchtig nach, wie viel ist dein Outfit wert Videos, sondern vor allem nach Reaction Videos. Shoutout an Justin an dieser Stelle. Ich schaue mir einfach jedes fucking Video von ihm an. Und ich muss trotzdem, die ganze Zeit läuft so in meinem hintersten Hintertürchen im Kopf, ist irgendwo so eine Tür auf und da läuft so ganz leise von Kummer, wie viel ist dein Outfit wert, so im Dauerloop. Weil das natürlich, ich checke schon, dass es richtig, also was mir an diesen Videos nicht gefällt, es ist nicht wirklich, es geht ja nicht um Fashion und es geht nicht um, wie kombinierst du das oder cool, ziehst du das dann zu dem an, sondern es geht wirklich nur drum, wie viel hast du dafür ausgegeben, wie teuer ist es? Und dann ist auch immer, ja cool Bruder, ja cool, alles klar, cool, dann nächstes Ding. Und deswegen mag ich Justin auch so, weil er einer der wenigen ist, der das irgendwie schafft, so ein bisschen in so einen Modekontext zu bringen und zu sagen, ja okay, ich stehe auf hochpreisigen Stuff, aber ich will schauen, dass das irgendwie zusammenpasst. Das, was jetzt Leon vor allem macht, also der auch dieses Video macht, oder Mahan, sind ja eher so Boys, die wollen einfach auf Zahlen gehen und wollen halt damit schockieren, dass andere Leute sich dann das ansehen und denken, Alter, krass, die Uhr ist 190.000 oder 170.000 Euro wert. Ich finde aber, dass also wenn man zu so einem Format zusagt, dann kann man, es gibt zum Beispiel auch eins von UFO oder Lil Lano, das sind so Videos, wo ich mir denke, dass da ist dieses Unangenehme an den Videos drin, dass die sagen müssen, was sie ausgegeben haben. UFO zum Beispiel sagt es nicht wirklich, aber er muss es dann trotzdem so ein bisschen sagen und es ist halt sehr show-off, wohingegen Farid erstmal 90% dieses Videos damit auskostet, Aldi abzufeiern und den Leuten erstmal zu zeigen, yo, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, und dann am Ende trotzdem noch das reinzuholen, hat für mich so einen Unterhaltungsfaktor oder einen Humor Level, mit dem ich irgendwie copen kann.
Geht mir halt ja genauso. Ich finde diese Formate ehrlich gesagt generell schwierig. Ich finde aber eher noch, also ich finde eher schwierig, dass sie funktionieren. Mm. Dass das jemand macht, halte ich für durchaus nachvollziehbar. Aber dass sie so gut funktionieren, das sagt ja etwas über die Zuschauer in diesem Land aus. Und das ist einfach fucking crazy.
Ja gut, aber ein Land, in dem die Geissens irgendwie 24-7 auf RTL 2 laufen, also dieser Voyeurismus, was Reichtum angeht, den gab es ja schon immer und das kann ich ehrlich gesagt schon auch verstehen. Und da ertappe ich mich auch selbst manchmal dabei, dass ich mir irgendwie reinziehe, wie Rapper leben oder so und denke,
ja,
Alter.
Es ist ja keiner entsetzt darüber. Es ist ja keiner, der sagt, ey, was ist eigentlich mit euch los so? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das sagt ja keiner. Es wird ja eher bewundert. Es wird ja gesagt, wow, hast du das gesehen, Alter, diese Uhr und so. Und das ist so der Moment, wo ich so denke, ey, es gibt schon noch ein paar andere Probleme, aber
ja, okay,
bei euch offensichtlich nicht. Also ihr habt cooles Life, viel Spaß, danke.
Weiß ich nicht. Also ich, ist es so, weil ich glaube am Ende, das sind halt einfach schöne Dinge, das ist irgendwie, wir leben in einer Gesellschaftsform, im Kapitalismus, wo solche Dinge von Wert sind für die meisten Menschen, und das dann sich reinzuziehen und da zu sagen, wow cool, der hat so eine Uhr und so, natürlich, also ich würde halt nicht gleich den Leuten absprechen, dass deswegen nichts Wichtigeres da ist, aber es ist ja Unterhaltung, und ob sich jetzt am Ende jemand irgendwie reinzieht, keine Ahnung, irgendwelche sozialen Brennpunkte reinzieht oder sich sowas reinzieht, das ist ja nur Voyeurismus, und den finde ich, also darf erstmal jeder Mensch haben, ohne dass man ihm abspricht, dass ihm deswegen andere Sachen nicht wichtig sind.
Ja, also Voyeurismus, ich weiß ja nicht, ob es wirklich Voyeurismus ist.
Ja, okay.
Wenn du dir die Kommentare darunter anguckst, habe ich eher den Eindruck, dass es so ist, okay, geil, ich brauche das auch, ich will das auch. Mhm. Und dann muss man sich ja halt am Ende auch nicht wundern, dass man irgendwie auf dem Balkon applaudieren muss, weil von irgendwoher muss der ganze Kram ja kommen. Und ich finde, dass es einfach nur das anheizt, was sowieso schon schräg läuft. Und ja, haben wir hier auch schon öfter besprochen.
Gleich weiterführend in dieser Sache habe ich diese Woche noch ein Video gesehen. Ich kannte das ehrlich gesagt gar nicht. Ich war auch gar nicht so, also ich bin irgendwie nicht in dem Uhren-Schmuck-Game drin. Das ist irgendwie, scheint ja so das neue Ding zu sein. Man hört es jetzt nicht erst seit Shindy oder UFO, dass einfach Iced Out anscheinend so der Shit ist, den man besitzen muss. Aber sagte der Name Marc Gebauer was?
Nein.
Ja, mir hat er auch nichts gesagt, ist aber anscheinend ein Typ, der Promis mit Uhren ausstattet. Wir hatten das ja hier auch schon von der München-Rolex-Krise um Weihnachten rum, dass die Münchner keine Rolex mehr kaufen konnten. Und dieser Händler, möchte ich es jetzt mal nennen, ist eben anscheinend, so wie ich das verstanden habe, ein privater Rolex-Händler, der halt Uhren ankauft und weiter verkauft und halt so eine, ich sage jetzt mal, eigentlich jemand, der eine nice private Sammlung hat, der ein Wissen über die Uhren hat, der weiß, was die Marktwert sind, der die dann weiterverkauft und eben mit dieser speziellen Auslese an Uhren dann zu Kunden fährt, zu Promis fährt, Rappern fährt und denen halt aus dieser Auslese dann Uhren verkauft und denen eben so ein bisschen mit an die Hand geben kann, okay, willst du die aus Stylegründen tragen, willst du die aus Anlagegründen tragen oder bist du einfach ein Uhrenfan und ich soll dir eine Geschichte dazu erzählen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das Video bei Sido gesehen habe, mich haben Uhren irgendwie nie gecatcht, auch nie, wenn irgendwie Rapper die so in ihren, wie viel ist dein Outfit wert gezeigt haben, weil mich irgendwie dieser Preis gar nicht catcht. Aber als der dann so die Geschichte dazu erzählt hat, ich mag ja immer, wenn Dinge irgendwie so Geschichten haben, und als der dann so meinte, ja, diese Uhr, die hat Rolex damals für Bill Clinton erfunden und bla bla bla, hat er damals geschenkt bekommen, die gibt's jetzt so, da gibt's auch noch eine andere Ausführung. Also ich war richtig, der macht seinen Job richtig gut. Ich war danach so, ach okay, was kostet das denn und so, und der hat das irgendwie, also ich kann das ein bisschen mehr verstehen. Sido hat in dem in seinem Livestream dann auch gesagt, dass er zwischen 35 und 40 Uhren besitzt. Und er meint, ja, da sind aber auch viele dabei, die nur so 5.000 oder 7.000 kosten. Junge, also sagen wir mal, da kosten 30 davon 5.000, dann ist es einfach trotzdem so viel Geld. Und da waren auch, also Sido hat auch so ein paar Uhren dann genannt, die er auch besitzt. Die waren auf jeden Fall weit entfernt von 5.000 Euro. Ich konnte das danach ein bisschen besser verstehen, auch wenn ich es immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man so viel Geld für eine Uhr ausgibt und dann nicht Angst hat, dass einem einfach der Arm abgehackt wird. Billie Eilish hat das neulich auch mal gesagt, dass sie keine Iced-Out-Sachen mehr trägt, weil die Fans ihr das einfach ganz grob vom Hals und von den Fingern reißen und so, und sie keinen Bock drauf hat, irgendwie so Gewalt wegen fucking Schmuck zu haben. Ich kann es noch nicht ganz verstehen, aber es ist auf jeden Fall, falls ihr euch für das Thema interessiert, dann kennt ihr den wahrscheinlich eh schon. Falls ihr so ein bisschen neugierig seid jetzt, dann schaut euch auf jeden Fall mal den Livestream an, weil ich fand, es ist immer noch auf YouTube draußen. Ihr könnt es einfach finden, wenn ihr Marc Gebauer und Sido eingibt. Es ist schon interessant, was das für eine Welt ist und wie da anscheinend auch ganz viele Leute darauf achten. Also ich habe ehrlich gesagt, ich würde jetzt eine Rolex erkennen, aber selbst da würde ich mir denken, ja, okay, dann hat halt jemand eine Rolex am Arm. Dass es da so eine richtige Welt aufmacht und das so das neue Statussymbol ist, hätte ich eine These zu. Und zwar wäre meine These, vielleicht korrigierst du mich jetzt auch, aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren Uhren viel wichtiger sind als früher. Klar gab es schon immer Uhren und klar ist es schon immer, so sagt man ja auch, der Schmuck der Männer, aber durch die Riskbusters, durch Rapper, die das für alle zugänglich machen, dass man auch mal solche Modelle sieht und so, und dadurch, dass Autos in unserer heutigen Gesellschaft jetzt nicht als das coolste Statussymbol ever angesehen werden, glaube ich, dass die Uhr das Auto so ein bisschen ersetzt. Und sie waren ja schon immer da, sie waren aber nie so groß wie vorher. Also sie haben so an Statussymbol-Charakter für mich eine komplett neue Form, nehmen die gerade an. Weil klaro waren Uhren schon immer Statussymbole, aber so wie heute empfinde ich das als den maximalen Peak, wenn nicht kurz vor maximalen Peak.
Also irgendwie auffallend tut mir das jetzt seit, keine Ahnung, vielleicht 1,5, 2 Jahren, dass es offensichtlich so eine Art Competition unter Rappern gibt. Wer hat denn jetzt die teuerste und die, was weiß ich was, Uhr? Und solche Sachen wie die Wristbusters, über die wir vor 2 oder 3 Folgen gesprochen haben, verstärken natürlich da auch so eine Competition. Die Rapper, die eben erwischt wurden mit Fakes, denen ist es ja offensichtlich peinlich und die versuchen ja dann zu erläutern, zu erklären, warum es kein Fake ist oder wo das Nicht-Fake, weil sie natürlich den Nicht-Fake auch besitzen, der ist halt woanders und so. Ich glaube, dass das halt, wie du gesagt hast, das Auto war bisher immer so ein hohes Statussymbol, die Villa ist auch nice, aber mit der Uhr kann ich ja auch wirklich überall hingehen und überall zeigen, wie viel Geld ich habe. Ja. Und ich glaube, so simple as that ist es.
Stimmt. Also einfach die Mobilität des Statussymbols. Ich kann sogar beim Pissen,
sogar beim Pissen auf dem Klo, kann ja, wenn dann jemand darüber linsen sollte, kann der ja sehen, dass ich sehr viel Geld habe.
Okay. Ja, okay. Simple. So einfach, simple as that. Ja, das stimmt. Habe ich komplett unterschätzt.
Also ich glaube, das ist einfach ganz klassisch dieses, man wirft ja Rappern sehr gerne in Artikeln vor, ja, die sind alle protzig und Angeber und so. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, was da so der Hintergrund ist, dass es nicht so sehr angeben ist, sondern zu zeigen, ey, ich habe es geschafft und zwar aus dem untersten Dreck da raus. Mhm. Und das ist einfach, das, wie gesagt, ich kann überall mit der Uhr, weil ich überall hingehe, überall, wo meine Hand ist, kann jemand sehen, dass ich es geschafft habe. Hm. Ja, der Punkt, der mich dabei dann ein bisschen, wie soll ich sagen, der mich ein bisschen stört, ist, dass es halt, ja, es gab ja Phasen im Rap, in dem klar war, okay, oder unklar war, ja, hat er das jetzt geschafft oder nicht? Also dieses Fake it till you make it. Und diese Kategorie, diese Ebene from Rags to Riches heißt ja, dass du eben bei den Rags, bei den Lumpen anfängst, bis du irgendwann bei den Reichen bist. Das ist ein Weg.
Ja.
Und dieser Weg ist viel Arbeit, viel Fleiß und viel Spucke. Und wenn dazu gehört, dass du auf, keine Ahnung, der halben Strecke vortäuscht, dass du schon reich bist, dann kann man das zwar von außen betrachtet irgendwie lächerlich finden, es waren aber bisher die Arschlöcher des Systems, die das so akzeptiert haben oder konstruiert haben, dass die eben bei den Lumpen waren, dass man sich über die lustig gemacht hat. Guck dir mal die Deppen an, die tragen ja Plastikschmuck, die haben die Fake-Jeezys, die haben so, ja. Das waren bisher die Arschlöcher, ja, die, gegen die man eigentlich angetreten ist. Jetzt ist es so, dass sich das innerhalb der Szene insoweit dreht, dass man jetzt selbst zum Arschloch, also gegen die eigenen, man wird im Grunde durch sowas wie diese Munich Wristbusters, wird man zu denen, gegen die man mal ursprünglich eigentlich, meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, der große Fehler, man ist eigentlich nie gegen die angetreten, sondern man wollte immer nur dazugehören. Ja. Und herzlichen Glückwunsch, jetzt gehört ihr dazu, ihr seid auf der Party bei den Arschlöchern und jetzt verhaltet ihr euch selber wie welche. Das ist ein bisschen gerade so, das nervt mich gerade so ein bisschen, wenn ich sowas mitkriege. Deswegen finde ich das tatsächlich im Ansatz, was Farid da gemacht hat, finde ich hoch amüsant und besser, weil es mir zeigt, dass er immerhin nicht vergessen hat, wo er herkommt.
Ja, ja.
So, weil wenn ich jemanden dafür verurteile, dass er eine Fake-Uhr trägt, come on.
Ja.
Du hast auch schon eine Fake-Uhr getragen früher.
Ja, ja, true.
So, und das genau, ist halt, also, ist ne, du nicht vielleicht, aber weißt du, was
ja, nee,
ich meine?
Ja, nee, voll,
so,
das ist genau halt dieses... So, diese Ansprache, die ist, glaube ich, die manche Leute da vergessen oder wahrscheinlich sich dann so abgrenzen. Manchmal ekelt man sich ja dann auch vor sowas, weil man selbst mal so war. Und ich glaube, das nicht zu verlieren und zu sagen, sorry Leute, hier stabiles, ich muss auch sagen, es sah relativ stabil aus an Farid, das Aldi-Outfit. Das zu rocken ist auf jeden Fall hochsympathisch.
Das ist nämlich genau der Punkt. Früher hast du Scheiße genommen und hast sie zu Gold gemacht. Und zwar einfach durch deine Attitüde und durch deine Person. Du hast es mit Coolness aufgeladen und deswegen ist es irgendwann so cool geworden, dass es eine Sneaker-Industrie gibt, dass es in hochteuren Mans Boutique irgendwas, da gibt es Kapuzenpulli in, das hat es ja früher da nicht gegeben. Weil das halt Kapuzenpulli war für die Atzen auf der Straße und so.
Ja.
Und da ist also ein Wandel losgetreten worden von Menschen, die sich eigentlich nichts leisten konnten, aber sie haben das Style-Diktat ausgegeben. Und jetzt sind diese Leute sozusagen eingefangen vom Rich-Kapitalismus-Diktat, wie immer du das auch nennen willst. Also auf gewisse Art und Weise ist es wie Autosex. Also ich meine damit jetzt, also man fickt sich selbst. Man fickt ja sozusagen sein altes Ich, das man dann verleugnet und so. Das finde ich alles schade, weil die sind ja mal angetreten und haben gesagt, Alter, ich bin stolz. Ich bin stolz als Mensch. Ich bin hier zwar in der Scheiße, mir geht's nicht so gut, aber ich bin Mensch und ich gehe jetzt los und ich hole mir jetzt meinen Teil. Aber wenn du dann deinen Teil hast und dann genau dasselbe machst mit denen, die noch nichts haben, sorry, das finde ich, dann hast du vergessen, wo du herkommst, dann brauchen wir nicht reden.
True.
Okay, wir müssen jetzt mal perfekt wie ein Kreis, 360 Grad, das Schließen. Also wir schließen so oder so gleich, aber wir schließen den Kreis jetzt, den Hip-Hop-Kreis. Und zwar zugezogen maskulin. Die sind ja jetzt schon unglaubliche 10 Jahre am Start. Es kommt mir ehrlich gesagt so vor, als wären sie erst 2 Jahre da, aber das ist wahrscheinlich ein Problem von mir. Und Die kommen jetzt mit einem neuen Album am 7. August. Es wird 10 Jahre Abfuck heißen. Finde ich guten Titel. Und die erste Single mit dem ersten Video dazu ist auch veröffentlicht worden. Und die heißt Exit. Und jetzt rate mal, worum es in dem kompletten Text geht.
Um aufhören.
Du hast dir das natürlich angehört. Doch, nein, du hast das nicht angehört.
Herr, nein, ich habe es mir noch nicht angehört.
Stimmt, ich habe das Videospiel
rumgeschickt. Du hast mir das Videospiel geschickt.
Genau, das Videospiel ist im Rahmen von diesem Song, weil in dem Video sieht man Grimm, wie er mit er schießt Tontauben, ja. Und in dem Text, in dem Song, in diesem Video geht es tatsächlich ums Aufhören. Da sind dann so Zeilen drin wie, früher habe ich in Interviews mich über die Rapper beschwert, die sich über ihren Job beschweren und habe gesagt, ja, dann hör doch auf, so wie ich vorhin. Jetzt denkt er selber über das Aufhören nach. So, das hat sich also für beide insoweit, das ist natürlich klassischer ZM-Style, man weiß es nicht. Vielleicht sind sie ja auch jetzt bei Scientology. Man weiß es nicht. Wow. Aber es geht lustigerweise eben darum, damit zu spielen, aufzuhören. Aber es geht auch, sie haben sich im Rahmen der Promo was echt Geiles einfallen lassen, was mich richtig geflasht hat. Denn wenn ich mit Rap dann mit dem Highscore, haben sie ein Ballerspiel, ein Killerspiel veröffentlicht zu dieser Single. Und wenn ihr, wie ich, so ein bisschen spielaffin seid, also auch für Trash-Spiele, dann solltet ihr euch killerspiel.org, das solltet ihr ansurfen, weil da gibt's das und das ist so ein bisschen Moorhuhn-Ballermäßig. Und das hast du gespielt, das Spiel, oder?
Ja.
Was ist dein Highscore?
Ich habe es jetzt nicht so oft gespielt, dass ich einen guten Highscore hätte, aber ich war total zurückversetzt in Moorhuhn. Und zwar so krass, als du das gesagt hast, habe ich das sofort angefangen zu spielen, während wir vorhin telefoniert haben. Und ich dachte mir so, krass, das ist richtig gut gemacht. Also man hat richtig Bock zu spielen. Und weil manchmal gibt's ja auch so, wo du dann denkst, ja, ist eine ganz nette Promo-Idee, aber so richtig ist es nicht. Aber es ist richtig, richtig gut und es hat richtig Fun gemacht. Also ich kann es euch sehr empfehlen, das auch einfach mal durchzuzocken, wenn ihr die Moorhuhn-Vibes nochmal aufleben lassen wollt. Ist ja auch ein 2000er-Nuller-Ding.
Und das ist natürlich im klassischen ZM-Stil, es ist ja natürlich kritisch. Man kann neben Tontauben, kann man entweder Flugzeuge abschießen, wobei ich kurz überlegen muss, es hat irgendeinen Hintergrund, den ich aber wieder vergessen habe. Und Teslas. Also man weiß ja, dass die Scheiben von denen nicht so gut halten. Aber man kann sie jetzt eben auch noch abschießen in diesem Spiel. Das fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. Hast du noch andere Gaming? Also Moorhuhn hast du dir offensichtlich, hast du irgendwas, keine Ahnung, Candy Crush oder Roulette oder Solitär?
Nee, ich war diese Woche geflasht. Irgendjemand hat auf Twitter Minecraft hochgeladen. Alter, wie schlecht ist denn da die Grafik? Ich dachte irgendwie, wieso sind denn so viele Leute danach süchtig? Ich check's gar nicht. Ich finde die Grafik richtig beschissen. Also, so, keine Ahnung. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu der guten Grafik. Und zwar Sims, ey. Wow. Ich habe wirklich, Sims, WoW, PlayerUnknown's Battlegrounds, das habe ich alles gezockt.
Das sind
gezockt.
So deine.
Das sind meine Go-Tos, aber Sims habe ich auf jeden Fall und PlayerUnknown's PUBG habe ich wirklich. Wuhu, aber Sims Beyond. Sims ist wirklich. Bei WoW habe ich schnell gemerkt, dass ich viel zu viel Zeit investieren muss, um irgendwas zu schaffen. Das finde ich. Das nervt mich manchmal, wenn man dann so bei Videogames merkt, nee, man muss hier ultra viel Zeit investieren, um überhaupt irgendjemand zu sein. Aber bei Sims ist es einfach nur so just for the lols.
WoW ist halt dieses Leben.
Ja.
Aber was ist so mit Rapper-Games? Keine Ahnung, Parappa the Rapper Man oder es gibt so Breakdance-Games oder Def Jam, Vendetta, es gibt ja einiges. Hast du davon mal was mitgenommen?
Nichts außer SingStar, da gab es doch auch mal irgendeine Rap-Edition, zumindest habe ich immer die Rap-Songs genommen bei SingStar.
Ja, und es gab glaube ich auch noch, neben Guitar Hero gab es mal DJ Hero, also du musstest irgendwie im Takt Knöpfchen drücken. Ich glaube, ich habe noch drei so Tische mit... Irgendwie so Sondereditions, ein paar Jährchen alt, irgendwie so.
Zockst du irgendwas, Falk Schacht? Bist du ein Zocker? Nee.
Nein.
Nein.
Also hin und wieder mal FIFA, das ist ganz lustig. Und ansonsten nicht regelmäßig.
Okay.
Nee. Das hat mir jetzt gereicht mit dem Killerspiele.org. Das ist jetzt für ein halbes Jahr bin ich erstmal wahrscheinlich wieder befriedigt. Ich meine, guck mal, wenn jemand wie ich ein dreifacher Backspin FIFA Cup Gewinner ist.
Lüge.
Ey, wirklich, das ist keine Lüge.
Du bist der große Lügengewinner. Mehr bist du nicht.
Nein.
Einfach.
Da hast du die Fotos gesehen.
Ja, habe ich gesehen, aber das ist alles. Was? Ich habe auch gesehen, dass du in Dubai bist. Ey, und glaubst dir nicht. Nein.
Warum machst du denn hier Fitna? Warum machst du denn hier Verschwörungstheorien gegen mich? Was soll denn das?
Ah,
hör mal auf.
Ja, ich nehme es nicht mehr ernst. Sag mir lieber mal deinen Track der Woche, deinen Dubai-Track
der Woche.
Mein
Track der Woche ist tatsächlich Exit von Zugezogen Maskulin. Mhm. Der Beat ist nice und dieser Text, weil ich mich ja auf diesen Podcast vorbereitet habe und weil alle Rapper aufhören wollen. Und dann habe ich wirklich als letztes mir dieses Video angeguckt und habe so gedacht, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die wirklich einen Song übers Aufhören machen und das so ein bisschen hops nehmen. Besser geht's nicht. Deswegen, das hat mir vorhin so reingeknallt, das ist mein Song der Woche.
Okay. Ich habe zwei junge Künstler, die auf ihre Weise nicht verschiedener sein könnten. Und zwar einmal Paschanim mit Airwaves. Es ist so ein kranker Sommer-Good-Vibe-Track und es ist irgendwie krass, wie er es schafft, irgendwie von Louis Vuitton-Taschen und kaputten iPhone-Displays zu rappen, und man merkt, es ist so ein Marken- und Name-Dropping, aber in einer ganz, ganz sympathischen Art. Ich kann's, also ich glaube, es ist einfach dieses Down-to-Earth, mal jemanden in einem Musikvideo zu sehen, der mit einem Fußball jongliert, das. Man will irgendwie Teil von denen sein. Man hat das Gefühl, dass die ein gutes Leben haben hier in Berlin. Und das ist irgendwie, das Video gibt mir irgendwas an Vibes. Auch, dass einfach Girls in dem Video dabei sind und du siehst, die sind da nicht einfach als Attrappen, sondern die gehören zu einem Freundeskreis dazu. Und die haben gerade einfach einen guten Abend zusammen und drehen währenddessen auch noch ein Video, oder einen guten Tag zusammen und drehen währenddessen auch noch ein Video. Es hat so eine Ehrlichkeit, die mir im Deutschrap in der letzten Jahren sehr fehlt, und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viel kommt. Ist wirklich ein unfassbarer Künstler, haben wir jetzt ja hier auch schon fast jeden Track, den er bis jetzt rausgehauen hat, als Track der Woche gehabt. Und dann eigentlich der Gegenentwurf zu Paschanim ist für mich Data Love gerade, der auch einen krass guten Track rausgebracht hat mit Bentley, das ist mein zweiter Track der Woche. Und eigentlich genau das Gegenteil von Paschanim, weil da ist wirklich Marken- und Name-Dropping und es ist alles sehr künstlich und künstlerisch, und es ist eben nicht dieses Video, das irgendwie mit einem iPhone hätte gefilmt werden können, sondern es ist in einem Clean-Studio und alles bunte Farben und sehr, sehr abstrakt. Aber Data Love hat für mich, er hat jetzt einen neuen Style, er hat so lackierte Fingernägel und er hat so einen Pfirsich-Pulli an, wo so ein ist halt ein Pulli, der gestrickt ist, und da ist so ein Pfirsich drauf gestrickt. Es ist styletechnisch, finde ich das total interessant und künstlerisch, und ergibt für mich auch so einen ganz neuen Ton an, wie Paschanim, aber auf eine andere Art. Und obwohl er da jetzt echt inhaltlich nicht so viel rappt, glaube ich, dass Data Love, also da hat UFO wirklich einfach ein gutes Gespür gehabt, und ich glaube natürlich auch, dass er so ein bisschen auch in Beratung und so dann noch sein Händchen mit drin hat, das merkt man auch, aber das ist eben nicht eine UFO-Kopie, sondern Data Love ist jemand ganz eigenes, der neue Dinge macht, und ich finde es sehr interessant, beiden Künstlern zuzusehen, deswegen sind es meine Tracks der Woche.
Sehr gut. Vergesst nicht, uns überall zu abonnieren, wo ihr uns hört, dann verpasst ihr auch keine unserer Folgen. Und ansonsten gibt es natürlich die Schacht und Wasabi Playlist auf Spotify, die ihr euch mal reinpfeifen könnt, weil unsere Tracks der Woche landen dort immer und sind dort für die Ewigkeit dokumentiert. Ich glaube, das ist gelogen, aber sag's nicht weiter.
Ey Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Das war Folge 171 und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, Falk Schacht.
Mach's gut, ciao.
Puls.